Ja, vor allem sind sie auch so kreativ, dass sie bei neun Königen oder so insgesamt nur drei Namen vielleicht
Ja,
hatten.
genau.
Das war entweder Friedrich oder Wilhelm
Oder
oder Friedrich
Friedrich Wilhelm.
Wilhelm.
Genau.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Schön, dass du wieder da bist.
Oh ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Du kennst mich ja ein bisschen, also klar, wie die meisten Menschen, die keine Vampire sind, mag ich schon ab und zu Sonne, aber eine Woche, es reicht mir schon, dann mag ich mein mildklimatisches Deutschland wieder haben.
Also ich bekenne mich, ich bin nicht so mehr der Sonnenfan. Mir ist es viel zu heiß und ich musste ja immer mit den Kindern und so in Süden. Dieses Jahr habe ich mich verweigert. Ich habe auf Strandurlaub komplett verzichtet und bin stattdessen hier im schönen Filderstadt geblieben,
mutig,
auf Hund und Haus aufgepasst und über die Geschichte von Preußen geschrieben. Ja, B wie Berlin steht online und ist dir gewidmet, lieber Inan.
Ja. Ich durfte es auch nochmal eben kurz nachlesen. Es ist eine große Ehre in dem Zuge, als Berliner nochmal genannt zu werden. Man muss ja mittlerweile Ex-Berliner sagen, so weh es irgendwo auch tut. Aber ja, das ist nochmal die neue Heimat. Ja, und damit, dass du einen kleinen Anker nochmal setzen konntest, literarisch, das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
Ja, also die Widmung lautet auch tatsächlich, dass du Baden-Württemberg und Berlin, ja genau, Brandenburg, wir haben hier mehrere Länder mit B, also dass du Berlin und Baden-Württemberg gut verbindest. Und der Hintergrund, ich weiß nicht, du hast vielleicht mitbekommen, ich habe ja damals mitgearbeitet bei der Reform der Buchstabiertafel. Ja, das war
vielleicht ja, sagst du dazu kurz, was viele kennen das ja nicht, dass das eigentlich nicht unser originales, ich nenne mal NATO-Alphabet oder was auch immer ist.
Ja, genau. Also es war so, dass ja tatsächlich in Ende 19. Jahrhundert entstand in Berlin eine Buchstabiertafel und die war auch ganz okay mit Namen. Ja, das werden die meisten noch kennen. Ja,
N wie Nathan.
Genau, N wie Nathan, Z wie Zacharias beispielsweise, ja, waren S wie Salomon. Und jetzt werden vielleicht schon einige merken, hä, das war doch ganz anders, das war doch N wie Nordpol und so. Die Nazis haben nämlich tatsächlich alle jüdischen Namen da rausgenommen, haben alle jüdischen Namen entfernt und ja ersetzt durch zum Beispiel Siegfried statt Salomon, ja, und wie Nordpol statt Nathan, obwohl das ja nicht mal ein Name ist. Und die Österreicher haben schon rausgenommen aus ihrer Normierung, das heißt, da wird das gar nicht mehr weitergeschrieben, sagt man, braucht man nicht mehr.
So, ah, okay.
Ja, und das war meine Sorge, dass quasi in alle Zeiten, ja, in alle Zukunft dann quasi immer noch diese Nazi-Tabelle da stehen bleiben würden. Also habe ich damals nach dem Buch, wo ich das aufgezeigt hatte, habe ich den Mut gehabt, mich da an das DIN zu wenden und zu sagen, Leute, solange das noch in der Normierung ist, lasst uns das ändern. Und jetzt ist es tatsächlich eine Buchstabiertafel geworden auf Basis von Städten. Und ich habe mir vorgenommen in meinem Leben, ich will das einmal komplett durchbuchstabieren, also A wie Aachen, R wie Äpfelbach. Und jetzt B wie Berlin und da bin ich in die preußische Geschichte eingestiegen und ich muss sagen, es war sehr, sehr spannend. Also es gibt auch Nachteile, alle heißen irgendwie Friedrich oder Friedrich Wilhelm oder Wilhelm.
Das war's schon, also war's, mehr gibt's ja nicht.
Genau, und dann, wenn sie Kaiser werden, dann fangen sie wieder mit ihrer Zählung wieder an, dann wird aus Friedrich dem Dritten irgendwie Friedrich dem Ersten. Also die Kaisernamen und Königsnamen, die preußischen, sind ein Desaster. Aber das ist ja bei den Staufern und Hohenzollern nicht ganz anders. Aber es war hochinteressant. Du interessierst dich aber auch für preußische Geschichte.
Ja, sehr. Also irgendwie schon immer. Ich weiß auch nicht genau, warum. Also es hat natürlich in der Schule damals angefangen. Ich fand das einfach faszinierend, weil das irgendwo ja auch so eine erstmal stark auch missverstandene Geschichte wieder mal ist, weil die preußische Geschichte auch von allen Lagern für ihre Zwecke genutzt wird, positiv und negativ vor allem. Aber auch, weil Preußen in seiner Entstehungsgeschichte irgendwie immer diese, heute würde man sagen, Underdog-Rolle übernommen hat. Ich meine, das war so ein kleiner Fleck Land im heutigen Polen eher, so in dem Bereich, und heidnisches Land natürlich auch. Da gab es halt den Deutschorden, war könnte man vielleicht sagen, so ein theokratischer Staat gewesen, der sich einfach mal vorgenommen hat, komm, wir christianisieren mal das ganze Land. Da sehen wir schon mal dort, die sich auf Preußen berufen, also wirklich das preußische Urland. Das waren weder Deutsche noch Christen, also alles andere als das. Aber über die Zeit nach der Christianisierung und dann der Gründung einerseits in ein Herzogtum und andererseits in ein Königreich, gleichzeitig aber zwei verschiedenen Königen unterstellt zu sein. Ja, derselbe Fürst musste sozusagen Vasall sein für den römisch-deutschen Kaiser, für die Länder im Westen, Brandenburg eben als Kurherzogtum, also konnte auch mit den Kaiser wählen. Und auf der anderen Seite eben ein faktisches Königreich, was allerdings im Vasallentum zu Polen dann stand. Und wie sie es dann über all die Zeit geschafft haben, zu einer europäischen Großmacht aufzusteigen, das war für mich einfach schon immer faszinierend gewesen.
Ist es, absolut. Vielleicht klamüsern wir es mal so ein bisschen auf, dass wir den Leuten tatsächlich so ein bisschen die Chance geben, da auch mit einzusteigen. Fangen wir vielleicht an, die Benennung. Da kann ich als Religionswissenschaftler, und dann kannst du ja vielleicht dies mit den beiden Fürstentümern und den Königen, den Vasallenstaaten, Statusen, das dann erklären. Also Leute, es ist also tatsächlich so, das war eigentlich ein Stamm der Brutzen, ja, also die dort gelebt haben, und die waren eben nicht christlich, genau wie du gesagt hast, Inan, und damals hatte sich ein eigentlich um ein Lazarett in Jerusalem ein Deutschordens, also ein Kreuzritterorden gebildet. Und nachdem die ja gescheitert sind unten im Nahen und Mittleren Osten, sind sie dann quasi nach Osten gezogen und haben die Region ja erobert. Also man muss schon sagen, das war mit Gewalt. Und ihr seht jetzt auch zum Beispiel auf YouTube, die sind wieder stark im Kommen. Also alle möglichen Leute machen gerade wieder so Deutschordensrittermusik und so weiter. Das ist ziemlich ambivalent, weil das waren die waren katholische Ritter. Das bedeutet, die durften keine Dynastien gründen, sondern da mussten immer neue kommen. Und das Ergebnis war also, dass es eine kleine Schicht von einem von eben Rittern gab, die über unterworfene und zunehmend zwangsgetaufte Brutzen geherrscht haben. Und daraus entstand dann einerseits das Junkertum. Als sie dann evangelisch wurden, durften sie dann Familien gründen. Und jetzt entstand quasi eine Form von kriegerischem Adel, die sogenannten preußischen Junker. Und auf der anderen Seite eben die Preußen, die Bezeichnung für die unterworfene Völkerschaft, die ging dann über zuerst auf die Region, dann bis nach Rheinpreußen, dann bis nach, also den ganzen Norden von Deutschland umgreifend und gilt heute eben als Preußen. Soweit mal jetzt zum religiösen Hintergrund. Du hast das, glaube ich, auch vielleicht, wenn du das mal sagen willst, diesen Unterschied Brandenburg und Preußen, ja, mit Kurfürst und so. Das ist, glaube ich, ganz spannend.
Genau. Also das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das war ja schon zu der Zeit allmählich eigentlich so ein Restbestand aus dem Hochmittelalter, muss man sagen. Weil wer sich mal so eine uralte Landkarte anschaut, ich habe ja, Nerd wie ich bin, direkt vor der Tür so eine uralte Landkarte von 1444, wie so die Welt so ziemlich aussah, der sieht, dass jeder...
Stellen wir ein. Ja, genau.
Absolut. dass man es auch direkt sehen kann bei den Videos und natürlich in den Shownotes für die Podcasts anschauen, den Link dazu. Das ist einfach etwas, was mich sehr bewegt. Deswegen, ich wollte das mal so als Schickposter haben. Und wenn man auf so eine Landkarte guckt, der wird einfach sehen, alle Staaten auf der Welt sind wirklich so als ein Staat. Frankreich praktisch, mehr oder weniger so, wie man es heute kennt. Großbritannien, beziehungsweise England zu jener Zeit und so weiter. Nur halt das, was wir so als Deutschland und Norditalien kennen, das waren ganz, ganz wahnsinnig viele kleine Flecken. So winzige kleine Flecken, alle irgendwie autonom, aber dann irgendwie doch nicht. Weil ganz oben an der Spitze der römisch-deutsche Kaiser, die allermeiste Zeit gestellt von den Habsburgern, also Österreicher streng genommen, gestellt wurde. Und es gab immer die sogenannten Kurfürsten, das waren dann eben Fürsten, also Adlige, die nominell halt wählen durften, wer denn dann jeweils der nächste Kaiser werden durfte. Anfangs war es sogar noch relativ offen, aber so ein paar tausend Jahre später oder was, ging es eigentlich immer an die österreichische, also die Habsburger Krone. Und einer dieser Kurfürsten war dann eben Brandenburg, zuletzt dann war es dann Friedrich gewesen, der zum Beispiel dann ja später Friedrich Nummer 1 wurde. Das Problem war nämlich, er hatte halt seine Ländereien in Brandenburg, beziehungsweise ursprünglich ja in Preußen, aber durch Erbschaft hat die Familie, dann die Hohenzollern eben, noch diesen Fleck Brandenburg bekommen. Jetzt haben sie das in Personalunion geführt. Einerseits ihr altes Land, wenn man so will, also das eigentliche Preußen, unter der polnischen Krone, das heißt, sie waren Vasallen der polnischen Krone, aber auf der anderen Seite hatten sie ja jetzt auch Ländereien, wie gesagt, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, wo sie sogar stimmberechtigt waren und in der Folge mussten sie dann gleichzeitig auch unterwürfig sein zu dem Heiligen Römischen Reich. Und das super Interessante daran ist, Friedrich, der ja dann Nummer 1 wurde, der war ja sehr prunkinteressiert, imagebegeistert. Also der wollte unbedingt die Krone haben. Ja, der wollte unbedingt sich König nennen lassen. Jetzt hat man natürlich das Problem gehabt, es kann keinen König geben neben dem heiligen römischen deutschen König und Kaiser. Sodass man sich dann, spanischer Erbfolgekrieg, gehe ich jetzt nicht zu sehr drauf ein, aber kurz oder lang, Preußen hat Unterstützung angeboten und dafür gesagt bekommen, haben sich dann geeinigt, dass sie es auch alles weitgehend selbst bezahlen und keine Ansprüche und so, aber dafür darf ich König heißen. Dann haben sie sich darauf geeinigt zu sagen, naja, wie wär's denn, wenn du weiterhin für Brandenburg Kurfürst bleibst, aber meinetwegen in Preußen, da darfst du dich dann nennen König in Preußen. War ihm gut genug, er hat sich mehr oder weniger selbst gekrönt, war eine relativ kleine Zeremonie und ab da hieß er dann Friedrich I oder eben Friedrich der Erste.
Genau, und seine Frau soll dabei, während sie dann von ihm gekrönt wurde, Schnupftabak konsumiert haben. Die hielt wohl gar nichts davon und angeblich hätten sie danach ein Jahr nicht mehr miteinander geredet. Also weiß man nicht, ob das genauso war, aber es ist eben tatsächlich, wie du sagst, es war sehr prunkvoll, das Land war eigentlich total arm und er gibt massiv Geld aus, einerseits um, naja, du hast jetzt gesagt, im Erbfolgekrieg zu unterstützen, man könnte auch sagen zu bestechen, also er hat einfach gezahlt, damit er diesen Titel dann bekommt, ja, König in Preußen, den er eigentlich in Brandenburg gar nicht führen darf. Ja. Aber trotzdem entsteht dann sozusagen das Königtum Preußen und da merkt man schon, das ist so eine komische Zwittergeschichte. Es ist sozusagen einerseits schon, strahlt es nach Deutschland rein und andererseits ist es aber dieses Junker, diese Adelsgeschichte, also das, was du gesagt hast, ja, also es ist ja, der Deutschorden wurde evangelisch, ja, und der letzte Großmeister, der hat dann gesagt, so, ich werde jetzt Herzog und ich gründe eine Familie und ihr Ritter, wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann seid woanders katholisch oder ihr werdet jetzt auch Ritter und könnt eine Familie gründen und damit wandelte sich dieser Ordensritterstaat in einen
säkulären Staat.
Ja, in einen protestantisch-säkulären Staat um. Deswegen, das ist ja auch interessant, also ein Jahrhundert vor Napoleon krönt sich der König von Preußen selbst. Das ist, hast du jetzt gerade
so ein Präzedenzfall.
Ein Präzedenzfall, weil bis dahin undenkbar, ja. Also der Kaiser in Aachen, ja, AW Aachen, selbstverständlich hat er sich noch vom Papst krönen lassen, ja. Und später war mindestens ein Bischof oder so, aber das kam von der Kirche, ja. Und da waren denn jetzt nur noch die evangelischen Bischöfe durften mit im gleichen Raum sein und zuschauen, aber die haben das nicht mehr sozusagen. Also der König wurde jetzt sozusagen Gott unmittelbar. Der hat gesagt, hier, Gott hat mich erwählt und es war auch ganz schön teuer. Deswegen bin ich jetzt König, ja.
Dann sparen wir uns wenigstens, indem ich mir das Ding selbst aufsetze, dann genau. Passt schon.
Und man würde gerne die Königin fragen, ob sie wirklich Schnupftabak dabei. Also sie war wohl nicht begeistert.
Sehr cool.
Aber weißt du, was du da gesagt hast, ist ja schon etwas, worauf ich auch sehr stark gestoßen bin. Man kann quasi sagen, die Nationalstaatsbildung in Deutschland war einfach enorm verzögert. Also du hast die Industrialisierung in Großbritannien, ja, und Großbritannien wird Empire, ja, breitet sich quasi aus über die ganze Welt. Ich habe jetzt in Berlin eine Rede gehalten, wo ich auch nochmal darauf hingewiesen habe, Middle East, also Mittlerer Osten, der Begriff kommt daher, weil die Briten gesagt haben, zwischen dem Mittelmeer und Indien, zwischen unserer Kronkolonie, ja, da gibt es also ein Near East, direkt am Mittelmeer, den Middle East und dann den Far East, weil das war quasi ihre, ja, das war alles ja ihr Einflussbereich. Dann kommt Frankreich, Napoleon, ja, hier, der erstmal ganz Europa aufmischt. Nächste Industrialisierungswelle, der bis nach Ägypten und bis nach Moskau zieht mit seinen Truppen und auch mit vielen deutschen Truppen, den Russlandfeldzug, ja, auch die Preußen dabei, der Preußen nahezu vernichtet in der Schlacht von Jena und Auerstedt. Also wenn Leute immer sagen, ja, Preußen und das musste entstehen und Friedrich der Große, es tut mir leid, Leute, Preußen wäre fast verschwunden von der Geschichte. Es war nur noch, Napoleon ist drüber gerannt und die hatten ein Riesenglück, dass sie in Königsberg überleben durften und dann später sich gegen Napoleon gestellt haben.
Das sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Also effektiv, wie du schon richtig sagst, Volker Preußen war am Ende gewesen. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung nach vorne, aber wäre damals die russische Kaiserin, die Zarin, nicht gestorben und ihr Nachfolger Peter Nummer 2 oder 3 nicht so ein dermaßen großer Preußen-Fan gewesen, also gerade von Friedrich dem Zweiten, Friedrich dem Großen, war ein riesiger Fan gewesen. Der hat ihm im Grunde alle Ländereien wiedergegeben, die die Russen während des Krieges erobert haben Und er war ja sowieso Deutscher auch, Peter. Also viele aus dem, auch Katharina die Große war Deutsche, kommen alle aus deutschen Häusern. Und der war ein riesiger Preußen-Fan. Friedrich der Große hat ihm später ja dann auch noch eine Ehrenmedaille dafür angesteckt. Und er hat sich gefreut wie ein Kind, das quasi sein Held und Vorbild, ja, ein kleiner, in seinen eigentlich Augen kleiner Wicht, kleiner Staat, ihm so eine Medaille angesteckt hat. Ja, das war dann, hat dann auch letztlich über lang oder kurz dazu geführt, dass überhaupt Katharina die Große dann an die Macht gekommen ist. Aber der Punkt ist, natürlich steckte da auch wahnsinnig viel Glück mit dabei, weil vieles von dem, was da so kalkuliert wurde, ist auch nicht immer aufgegangen.
Ja, also man muss, wobei ich der russischen Seite schon zugestehen will, dass das nicht nur Anhänglichkeit war, sondern sie natürlich auch erkannt haben, dass ein Pufferstaat zwischen diesem expandierenden Frankreich und quasi Russland schon auch eine kluge Sache war. Ich stimme dir zu, also man war da total Preußen begeistert, aber als dann Napoleon auch mit preußischen Truppen einmarschiert ist, haben sich die Preußen schön zurückgehalten und haben immer mit den russischen Offizieren quasi direkt verhandelt und haben sich nachher dann auch neutral gestellt. Das ist auch interessant, weil das ja bis heute so etwas ist. Ja, ich war jetzt gerade in Chemnitz beispielsweise, da haben wir auch so eine Montagsdemo gesehen, wo ganz viele russische Fahnen wehen. Also du hast bis heute in den sogenannten neuen Bundesländern hast du da immer noch eine ganz große Russlandbegeisterung, zum Teil natürlich auch bei uns hier in Baden-Württemberg, aber da nochmal stärker. Das hat also alles sehr, sehr tiefe Wurzeln. Was mich aber, wo ich dich auch fragen will, was mich dann eben fasziniert hat, dann bekommt also Preußen, Rheinpreußen, Ruhrpreußen, Kohle, es entstehen die Zollvereine, jetzt beginnt die Industrialisierung auch in Preußen, jetzt entsteht das preußische Königreich, aus dem dann später das deutsche Kaiserreich wird, in unglaublich kurzer Zeit, ja, auch mit dieser enormen Gewalt, dem Imperialismus, dem Kolonialismus. Und was mich da so fasziniert hat, war, dass das in Japan ja noch krasser gelaufen ist. Also du hattest ja in Japan Jahrhunderte der Abschottung. Ja? Unter dem Shogunat hatte sich Japan völlig abgeschottet. Dann kommen die amerikanischen Kanonenboote, ja, Commodore
Matthew Perry, kann man sich merken, wie der Schauspieler, der auch kürzlich verstorben ist, aber ja.
Und nicht wie Percy Jackson.
Ja, also genau, das ist nochmal ein anderer.
Genau, Matthew Perry. Also der quasi, der die dann zwingt zur Öffnung. Und wenige Jahrzehnte später sind die eine Kohlenation mit modernen Schiffen und Kanonen und Artillerie, erobern Korea, erobern Teile von China und besiegen Russland. Also genau,
als erste asiatische Macht überhaupt, die einen europäischen Staat besiegt hat. Ja.
Also würdest du sagen, da können wir sogar ähnliche Prozesse sehen, so eine verspätete Nationalstaatsbildung.
Das liegt absolut nah, weil auch sich das imperiale Japan sehr stark am preußischen Staat orientiert hat. Also auch das Handelsgesetzbuch wurde praktisch 1:1 aus dann Preußen übernommen. Und auch das Rechtssystem, der Penal Code, wie es dann auch so schön heißt, also so das Gefängnissystem und alles, was auch gleichzeitig ein Problem ist, weil sich das bis heute nicht so sehr geändert hat. Das galt aber damals als sehr, sehr fortschrittlich, auch dank Friedrich II., über den wir sicher auch nochmal sprechen werden. Und dieser Gedanke, wir hatten ja letztes Mal auch darüber gesprochen, es muss erst eine Krise entstehen, bevor ein großer Wandel überhaupt passieren kann. Ne? Und das war das, was eben Japan widerfahren ist. Das war so ein sehr stark abgeschotteter Staat. Sie haben schlechte Erfahrungen gemacht, sage ich mal, mit anderen ausländischen Mächten. Zwangschristianisierung und so weiter. Gab ja auch da eine Christenverfolgung, um auch die Einflüsse auszurotten. Und dann wurden einfach die Grenzen dicht gemacht. Und wir wissen heute natürlich, wenn du deine Augen verschließt, vor allem was dir nicht gefällt, dann ist es am Ende dein Problem. Und das war es dann auch. Reformen waren nicht möglich, weil das Shogunat, das gewissermaßen Militär regiert hat, was ironisch klingt, weil man ja meinen müsste, wenn der Staatsapparat rein militaristisch ist, müsste es ja die mächtigste Macht der Welt sein. Aber so funktioniert das eben nicht. Und haben dann eben festgestellt, Leute, so funktioniert es nicht mehr. Der Einfluss der Samurai war dann auch praktisch weg, weil unglaubwürdig. Sie können das Land nicht halten und verteidigen. Sodass es dann auch zur Restauration des eigentlichen Kaisers gab. Der ist ja nie abgedankt oder so. Der offiziell war der natürlich immer noch der Anführer des Landes, aber effektiv war es immer der Shogun, also quasi der Überfeldherr meinetwegen.
Das hast du ja im Osmanischen Reich ähnlich, ja, da hattest du ja auch den Kalifen, ja, sozusagen, der hatte dann mehr zeremonielle Rolle Und darunter waren dann die Sultane, die, und in Japan war es quasi der Tenno, der war dann, glaube ich, in Edo, ja, der war quasi und durfte da Kaiser spielen, aber eigentlich eigentlich hat der Shogun regiert.
Ja. Ne? Und so kam es dann, dass dann gesagt, so funktioniert es halt nicht mehr. Ähnlich wie übrigens dann auch bei den Osmanen, weil die haben ja auch mehrfach Reformen versucht, sind aber vor allem an den Janitscharen und auch am Klerus, muss man sagen, komplett gescheitert. Immer wenn ein Sultan angefangen hat, Reformen einzubauen, die zum Beispiel die Abschaffung all der Privilegien für die Janitscharen beinhaltete, gleich Kopf ab oder zumindest auf irgendeine andere Art einen neuen Sultan her und weiter wie bisher. Und wir haben auch gesehen, hat auch nicht funktioniert. Mhm. Also es muss immer erst scheinbar eine Krise geben, bevor die Leute kapieren, wir müssen das ganze Ding komplett umstülpen. Und so war es auch mit Japan. Sie haben den Gedanken des Nationalismus im Wesentlichen übernommen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, unbedingt nur von Preußen, aber die haben halt gesehen, andere Staaten machen das auch mit dem Kolonialisieren. Das wollen wir auch machen. Und Japan selbst ist, und das war auch der Grund für ihren Eintritt im Zweiten Weltkrieg, ein eigentlich sehr ressourcenarmes Land. Ja, ein bisschen Kohle ist da, aber sonst alles drumherum haben sich in ihren Augen ja eigentlich die Amis und die anderen Europäer alle geschnappt. Fairerweise ist das gar nicht so falsch, weil alles drumherum war ja auch so ziemlich wegkolonisiert, aber das gefiel ihnen nicht, also wollten sie im Grunde mitmischen. Gab natürlich Diskussionen, in welche Richtung, gegen Russland oder gegen Amiland, aber der Rest ist Geschichte.
Ja, und das hat mich sehr fasziniert. Also wurde mir dann eben erst bewusst, also wie quasi die Kohleindustrialisierung eine Nation nach der anderen auf Turbo schaltet. Einerseits eine Modernisierung, bis zum Beispiel auch in die Musik hinein, finde ich auch interessant. Also dann preußische Marschmusik sozusagen in Japan und im Osmanischen Reich. Aber eben auch die Schattenseite dieser Kolonialismus, Imperialismus, der ja dann auch übernommen wurde. Und weißt du, da irgendwie dann zum Beispiel das, du hast das gerade gesagt, das Heilige Römische Reich Deutsche Nation wurde die längste Zeit eben nicht von Hohenzollern, sondern eigentlich von den Habsburgern von Österreich dominiert. Und 1866 fegen jetzt plötzlich die preußischen Truppen mit ihren Vorderladergewehren die Österreicher davon. 4-5 Jahre später im Krieg gegen Frankreich haben die Franzosen schon wieder noch modernere Gewehre und jetzt haben die Preußen aber schon Artillerie. Und also eine Entwicklung innerhalb von wenigen Jahren veralten plötzlich Armeen und Armeestrategien, was davor irgendwie Generationen stabil geblieben ist oder vergleichsweise stabil geblieben ist, schlägt jetzt fast in einem irren Tempo um. Und dann eben Japan, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Schock war, dass quasi eine asiatische Macht besiegt ein altes europäisches Zarenreich. Das muss für die Leute, das gerade in ihrem rassistischen Denken, ja, muss das ja ein Schock gewesen sein.
Absolut, wobei man sogar dazu sagen muss, das war dann kurze Zeit später auch das erste Mal, dass eine europäische Großmacht ein Bündnis mit so einer asiatischen, augenscheinlich rückständigen Nation eingegangen ist. Ja, England hatte dann ein Bündnis offiziell, so wie es mit jedem anderen Staat hätte, mit Japan dann geschlossen. Das wurde dann später natürlich aufgelöst, weil der ganze latente Rassismus einfach nicht verschwunden ist, kurz gesagt, und natürlich auch geostrategische Interessen. Aber das war eine große Errungenschaft erstmal für so einen asiatischen Staat und andererseits natürlich auch wieder ein weiterer Ego-Boost. Also erstmal der, dass man einen europäischen Staat besiegen konnte, eine Großmacht, und dann, dass man auch jetzt anerkannt wird im Club der Mächte. Denn gerade als weitgehend eingebildeter englischer Staat wirst du ja keine Allianz eingehen mit, weiß ich nicht, dem Kongo oder Marokko oder irgendwie sowas, sondern mit Japan, einer weiteren ähnlich gestellten Macht.
Und die Nazis haben später dann ja sogar die Japaner zu Ariern mit dem Hakenkreuz und so weiter. Da eine Rede von Hitler, ja.
Warum zu den asiatischen Ariern.
Genau, oder genau. Das war ihnen auch selber ein bisschen peinlich, aber sie haben sozusagen versucht.
Es gab viel Augenrunzeln.
Genau, genau. Sozusagen versucht, da diese Bündnisse dann auch rassistisch zu begründen, ja, wie man gleichzeitig mit Italien und mit Japan sein kann. Aber ich merkst du, also mich fasziniert einfach, dass ich habe ja immer stark auf die Medien geguckt, ja, Buchdruck und so weiter, ja, Radio, Film und Emser Depesche, ja, das können wir vielleicht noch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also ich habe immer stark auf die Medientechnologien geschaut, aber da ist mir jetzt am Beispiel Preußen ist mir jetzt klar geworden, dass wir wirklich die Industrialisierung in den Blick nehmen müssen. Das ist ja eher Wirtschaft, also dein Bereich, dass Kohle und Öl sind schon da, ja, also als die Deutschen dann, der Kaiser eben, der Wilhelm, also der preußisch-deutsche Kaiser, die Bagdadbahn bauen lässt, ja, bis runter in den Irak, ja, bis runter nach Basra, Bagdad eben, dass die dort Öl finden, Nafta, also das aus dem Boden quillt, aber sie können noch nichts damit anfangen. Erst sozusagen mit der Industrialisierung werden Kohle und später dann, ein Jahrhundert später dann Öl richtig wertvoll, weil jetzt brauchst du sie für die Maschinen. Davor war das halt, die Preußen haben es am Anfang nur exportiert. Die Briten konnten schon was damit anfangen, aber sie selber nicht.
Ja, da haben sich wahrscheinlich dann die alten Osmanen auch ziemlich in den Hintern gebissen. Kurz nach, oder ich sag mal, wo ihr Reich praktisch schon zu Ende war, wurde das Zeug, was sie eigentlich im Überfluss hätten in ihren innerhalb ihrer Grenzen, hätten sie locker gebrauchen können dann in dem Zuge. Ne?
Ja, die Deutsche Bank hat eine Konzession bekommen schon dafür. Also die, man hat das dann begonnen zu also der Kaiser Wilhelm war ja dann in Jerusalem und in Damaskus. Er hat auch das Grab von Saladin besucht. Und er hat dann schon geguckt, dass quasi Ölkonzessionen, weil das begann ja dann, dass man gemerkt hat, die Fahrzeuge fahren besser. Die Schiffe, das sind jetzt nicht mehr Kanonenboote auf Kohlebasis, jetzt kommen die ersten Dieselschiffe, ja, die sind natürlich viel, viel besser, sind echte Schlachtschiffe. Ja, ein Flugzeugträger klappt einfach nicht mit Kohle.
Ja, das ist schwierig.
Und Flugzeug schon gar nicht. Also von dem her beginnt das, also sehe ich heute die Industrialisierung also in zwei Schüben, einmal mit Kohle und dann mit Öl. Ja, und Bismarck prägt ja den Begriff auch Eisen und Blut. Preußen wird nicht geliebt für seinen Liberalismus, sagt er in der Abgeordnetenkammer, sondern die Geschichte wird gebaut mit Eisen und Blut. Und das ist für mich so der Slogan des 19. Jahrhunderts, quasi eine Nation nach der anderen baut ein Imperium. Und so wie die Preußen und die Japaner, die zu spät kommen, ja, die sagen, wir wollen aber auch Kolonien, ja, und legen sich dann mit den anderen an.
Unser Platz an der Sonne
hieß es. Ja, genau, unser Platz an der Sonne.
Das war ja das. Ja, und das, da können wir übrigens dem Kapitalismus auch mal Danke sagen, denn dem Kapitalismus, in Klammern Massentourismus, haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt keine anderen Menschen wegbomben müssen, damit wir ab und zu ein bisschen brauner werden können. Also vielleicht, um auch mal wieder was Positives gesagt zu haben.
Und das ist mir auch positiv aufgefallen, weil das preußische Abgeordnetenhaus hatte dann ja ein Dreiklassenwahlrecht, also ein Zensuswahlrecht. Und ich habe eigentlich gedacht, oh je. Aber die haben wirklich versucht, sich dieser Militarisierung zu widersetzen. Bismarck hat keine Mehrheit im Parlament gehabt, im Abgeordnetenhaus. Die wollten einfach Geld verdienen mit ihren Unternehmen. Die wollten auch nicht unbedingt ihre Arbeiter opfern, sondern er hat einfach quasi das Parlament entmachtet, das Haushaltsrecht einfach ignoriert. Das hat mich einerseits nochmal skeptischer gemacht. Wir hatten ja das Thema schon, wenn du dich erinnerst, mit Koalitionsverträgen, wenn man die Parlamente ausschaltet, das war schon in Preußen keine gute Idee. Ich glaube auch, es ist in der heutigen Bundesrepublik keine gute Idee. Und zum Zweiten aber hat bei mir das Vorurteil, dass ich gedacht habe, ein Dreiklassenparlament kann ja nur militaristisch, kapitalistisch sein, aber dass gerade dort die sogenannte Fortschrittspartei, die Liberalen, gesagt haben, was wollt ihr eigentlich ständig mit eurem Militär? Was wollt ihr ständig Kriege führen? Lasst uns das doch jetzt mal bitte handeln. Also da war ich positiv überrascht.
Den Grundstein dazu, um wieder ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen, war ja dann der zweite König in Preußen. Das dürfte dann der erste Friedrich Wilhelm sein, da haben wir dann erstmal die Kombination, bevor der Einzelname kommt, genau. Berühmt geworden als der Soldatenkönig und der war schon für seine Zeiten sehr exzentrisch. Also der ist ja praktisch nie wirklich sehr royal aufgetreten. Der war ja ganz anders als sein Papa, der ja den Königstitel besorgt hat. Der war ein super sparsamer, wenn nicht sogar geiziger Mann. Der hat praktisch alles defunded, also alles an Kunstakademien und so weiter. Er hat die Schulpflicht eingeführt, das kann man ihm anrechnen auf jeden Fall. Aber er hat alles andere, was er so für Geldverschwendung hielt, abgeschafft und hat praktisch alles ins Militär gesteckt, was super ironisch ist, weil er kaum Krieg geführt hat.
Eine nur, genau.
Ja, eben. Ja. Also der hatte nur diesen einen im Grunde, hat sich aber mit den berühmten Riesenkerls.
Lange Kerls
berühmt gemacht. Der hat praktisch immer die Größten eines jeden Militärjahrgangs genommen und zu seiner Leibgarde gemacht, damit sie möglichst lang und groß waren. Ist selber ständig in Armeeuniform rumgerannt. Fairerweise muss man natürlich sagen, er hat dann seinem Sohn wiederum eine Menge Geld hinterlassen, den er sehr misshandelt hat. Da kommen wir vielleicht auch mal gleich drauf. Aber das Ironische war, selbst zu seiner eigenen Beerdigung hatten sie keine preußische Blaskapelle oder sonst irgendwas, weil die ja die ganzen Dinger zugemacht haben. Die mussten Leute aus Sachsen herholen, damit sie da was vorträllern zu seinem Tode sozusagen. Aber wiederum sein Sohn war ja komplett wieder sein Gegenteil. Er war ja dann mehr wie sein Großvater Friedrich Nummer 1. Und er war dann Friedrich Nummer 2, der Große, der sich ja sehr für Kunst, Kultur, Philosophie und Geschichten und den ganzen Kram Sprachen interessiert hat. Der hat ja am liebsten auch nur Französisch gesprochen, nur sein Vater hat ihn halt gezwungen, möglichst Deutsch zu sprechen. Gilt heute eigentlich erwiesenermaßen als homosexuell, wobei das wahrscheinlich noch einen anderen Geschmack hatte zu seiner Zeit, aber unter all dem Druck seines Vaters, es hat er ja auch versucht zu fliehen, wurde relativ schnell erwischt und stand sogar zur Debatte, ob er und sein sehr wahrscheinlich Liebhaber Hermann von Karte hingerichtet werden sollen. Nur der römisch-deutsche Kaiser hat da ein bisschen auf Friedrich Wilhelm eingeredet, weil das könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, seinen eigenen Nachfolger hinrichten zu lassen. Aber er durfte dafür aus dem Gefängnis dann gezwungen zusehen, wie man dann seinen Liebhaber Hermann von Karte dann hingerichtet hat. Und in dem Moment ist, glaube ich, auch ein bisschen was in ihm gestorben und hat er dann auch, ab da war er mehr oder weniger ein Mustersohn gewesen. Und was er bisher nicht konnte, er konnte sich auch einigermaßen fürs Militär sogar begeistern. Also er war ein überraschend guter Feldherr dann wohl, hat sogar seinen Vater irgendwann mit Stolz gemacht, hat ja auch viele Strafen etwas abgemildert über die Zeit, gegen Sodomie zum Beispiel, das kann man sich vorstellen, aber durchaus auch kleinere Strafen, also Folter hat er fast ganz abgeschafft und so weiter, war schon sowas wie ein Philosophenkönig. Und wir sehen also auch in dieser Entwicklung Preußens und gerade Friedrich II. Ist ja jemand, auf den sich sowohl die Nazis als auch, ich sag mal, die Liberalen, genauso wie LGBTQ+-Communities häufig übrigens auch, berufen. Eine sehr, sehr vielschichtige Person. Und das muss man Preußen natürlich auch irgendwo anrechnen, weil die haben natürlich in dem Sinne viele Präzedenzfälle, viele Ausnahmefälle, viele Glücksfälle geschaffen, die du auf jeder Seite des politischen Spektrums oder für alle möglichen Belange, die du hast, nutzen oder ausnutzen kannst.
Genau. Jetzt hast du ja quasi gerade schon zwei Friedriche in einem aufgegriffen. Und ich finde auch sozusagen diese Ambivalenz immer wieder so interessant. Also der Soldatenkönig, da hat ja, wird ja Voltaire zugeschrieben, dass er später gesagt hat, Preußen hat keine Armee, Preußen ist eine Armee. Ja,
das eine
ist
Armee so, mit einem Staat.
Ja, genau. Also sozusagen, genau. Also solche Klischeebilder sind ja dann praktisch schnell im Umlauf. Aber da als Religionswissenschaftler wieder habe ich da noch einen anderen Erklärungsansatz, weil wir haben es vorher gehört, also Preußen, Brandenburg-Preußen wurden eben auch evangelisch. Sie haben sich sehr bewusst der Reformation angeschlossen.
Und sogar kalvinistisch insgesamt.
Ja, ich, ne? Also lutherisch, aber ja. Sozusagen der Calvinismus hat auch eine Rolle gespielt und es folgte dann vor allem eine Umprägung des Pietismus. Ich weiß nicht, ob du Pietismus kennst, der ist auch hier im Süden ganz stark. Mhm. Der Pietismus war eigentlich eine Erneuerungsbewegung, eine mystische, ein bisschen ähnlich dem Sufismus im Islam. Und er hat dann quasi in Süddeutschland und im Preußen eine völlig unterschiedliche Richtung genommen. In Süddeutschland war es eher so die Skepsis gegenüber der Obrigkeit bis heute. Also die Pietisten, die sogenannten Altpietisten, APIs, auch hier in Filderstadt, die machen ihre eigene Stund, die sagen, was der Pfarrer sagt, ist schön und gut, aber mir lese das nochmal selber. Ja, also mir gucke da nochmal selber
rationaler
drauf.
Rationaler Gedanke.
Genau, also da haben die einfache Bevölkerung hat begonnen, die Bibel auszulegen und hat gesagt, was der studierte Theologe sagt, da hören wir uns an, auch Frauen übrigens. Also das war schon sozusagen eine Basisbewegung. In Preußen hat aber der Friedrich, den du erwähnt hast, der Soldatenkönig, der hat das Ding umgedreht und hat quasi gesagt, ich fördere den Pietismus, weil ich will Bildung für alle. Ich will, dass all meine Untertanen lesen und schreiben können. Also diese Soldatisierung, ja, dieses strikte, das war sozusagen Anbild. Auf der einen Seite hast du eine unglaubliche Förderung von Schulen und von tatsächlich Alphabetisierung, auch in ärmeren Bevölkerung, da stürmt jetzt auch Preußen nach vorne. Und auf der anderen Seite hast du aber dieses sehr rigide, dieses sehr, ja, Zucht und Ordnung, wie man so. Und dann kommt eben genau so ein Thema wie Homosexualität. Dann kommt er eben nicht klar, dass sein Sohn mit einem anderen durchbrennt, ja, während sonst in Deutschland schon Sturm und Drang war und ja, man sprach Französisch und man quasi entdeckte die Vielfalt. Hat man dann gleichzeitig auch diesen irren Rückschritt in Preußen, ja, da, also sozusagen der preußische Mann darf nicht vielfältig sein, sondern der hat gefälligst ergeben, autoritär, gebildet und soldatisch
gefügig
zu sein.
Gefügig auch.
Gefügig und soldatisch zu sein. Ja. Und ich finde, das ist genau, was du eben gesagt hast. Das ist sozusagen, du kannst da immer beides sozusagen sehen. Du kannst sagen, aha, da ist die Grundlage zum Liberalismus, zur Rechtsstaatlichkeit, abstrakte Regeln für alle, ja, gelegt worden. Du kannst aber genauso sagen, da wurde quasi der autoritäre Mensch erzogen. Ja, hab Bildung, ja, weine beim Gottesdienst, aber bitte nur so, wie es der König erlaubt. Du kannst beides aus der gleichen Geschichte rausziehen.
Und Friedrich II. Hat das ja auch letztlich geschafft, indem er ja, also unter ihm war es ja dann das erste Mal so, dass man endlich mit ein bisschen mit dieser Farce 100 Jahre später dann aufhören konnte mit dem König in Preußen, weil er auf die geniale Idee kam zu sagen, Leute, liebes Russland, liebe Habsburger, wie wär's, wenn wir uns diesen kleinen schwachen Staat Polen mal auseinanderpflücken. Polen-Litauen war es ja dann schon mittlerweile dann zusammen, das Commonwealth, wie es im Englischen heißt, ist auch an sich erstmal nicht das, was ich einem guten Menschen per se zuschreiben würde, aber taktisch ein genialer Schachzug, weil er ja auch die Habsburger mit einspannt, die ja nach wie vor Heiliges Römisches Reich und so weiter, die ja dazu eigentlich zusehen, dass Stabilität herrscht, jetzt auch noch zulässt, dass wir einfach mal Polen aufteilen. Dann dadurch kann ja Preußen, hat es ja dann auch geschafft, seine Ländereien zu vereinen und damit auch das gesamte Gebiet des historischen Preußens, das Land der Prußen, damit zu besetzen, sodass dann auch letzten Endes auch der Kaiser nicht mehr Einwand erheben durfte, wenn dann am Ende Friedrich II. Gesagt hat, so, ab jetzt bin ich nicht mehr König in Preußen, sondern König von Preußen. Und damit war auch quasi die letzte Hürde weg, dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein Königreich, wir sind eine Großmacht, wie alle anderen auch, nicht mehr mit all diesen Kleinzersplitterten, die hatten, glaube ich, immer noch unten irgendwo Ansbach und so ein paar Flecken, aber der größte Block war ja fast ganz Nordostdeutschland dann gewesen. Ja, also das ist das, was ich immer wieder sage, es ist leicht natürlich immer so zu sagen, okay, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber wir sehen, dass du selbst, also in dieser Ambivalenz, wie du sie beschreibst, liegt eigentlich die große Kunst. Er hat das Militär oder Krieg hat er verabscheut. Wenn man seine Texte liest, hört man das raus. Aber er wusste verdammt gut, das einzusetzen, wenn er das musste, in Anführungsstrichen. Schlesienkrieg, erster und zweiter zum Beispiel gegen Maria Theresia. Er war ja auch großer Chauvinist, nachlesbarerweise. Kein großer Fan von Frauen. Die einzige Frau, die ihm was bedeutet, war seine Schwester Wilhelmine gewesen. Und das war es dann schon. Selbst seine eigene Ehefrau, die er nur wegen seinem Vater geheiratet hat, hat er ganz weit weggeschickt irgendwo. Aber allein deswegen, und weil Schlesien natürlich auch so leckerreiches Land ist, konnte er wunderbar damit Stimmung machen, dann später zu sagen, okay, danke jetzt, Stück Polen. Und jetzt geht's auf die Habsburger, weil Frau auf dem Thron, das geht nicht.
Und dann haben wir wieder, es fällt mir jetzt dann noch stärker auf, also so wie in Japan die Meiji-Restauration mit dem Tenno, auch im Osmanischen Reich dann mit Atatürk die Türkei. Also offensichtlich haben dann quasi verspätete Nationen, spätere Industrienationen dann auch immer wieder diese Reformation, diese Reform von oben. Ja, da ist dann quasi eine Person und die zieht es durch und auf der einen Seite ist das dann eine deutliche Modernisierung. Sie geht aber eben auch immer einher mit ja, diesem Untertanengeist. Ja, die Leute machen dann halt nicht mit, weil sie sozusagen das von selber drauf gekommen wären, sondern es wird ihnen quasi gewährt von oben nach unten. Ja, ihr lernt jetzt alle lesen und schreiben. Ihr seid jetzt Staatsbürger und so. Also das finde ich, das ist, womit ich gerade so struggle und arbeite. Ich habe immer es gibt die Berlin-These von Isaiah Berlin. Also den habe ich in BW Berlin auch drin. Das war also ein großer deutsch, dann amerikanisch-jüdischer Gelehrter, und der hat eben den Nationalsozialismus erklärt aus der Romantik. Der hat nämlich gesagt, dadurch, dass Deutschland so zersplittert war und dass du quasi in jedem dieser Kleinstaaten immer direkt einen Fürsten hattest, ja, und selbst hier bei Goethe und so, Weimarer Klassik, ja, die sind alle mit ihren Fürsten rumgeritten und hatten alle, es war immer so ein Blick nach oben, ja, du musstest immer rausfinden, wie ist mein Fürst gerade drauf, dann konntest du mitmachen, aber es konnte sich nie eine Bürgerschaft entwickeln, wie in Frankreich, in Großbritannien oder in den USA. Das war das Argument von Sir Isaiah Berlin. Und das habe ich aber bisher nur auf Deutschland bezogen gehabt. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass sozusagen, dass tatsächlich Reformen von oben, auch egal wie man sie bewerten will, Atatürk würde ich ganz überwiegend positiv bewerten, die Reformen, die er durchgeführt hat. Aber es hat auch immer eine negative Seite, zum Beispiel Nationalismus, Unterdrückung von Minderheiten, teilweise auch Imperialismus, wie du es gesagt hast. Dann wird halt ein Gebiet dann nochmal genommen oder eine Minderheit wird vertrieben. Dass das sozusagen immer diese Ambivalenz mit sich trägt. Kannst du dem Gedanken folgen?
Nee, total. Du hast mich nämlich gerade auf die Idee gebracht, weil da habe ich nicht so detailliert drüber nachgedacht, weil du sagst, mehr oder weniger Reform von oben, was fast ein trauriges Bild ist, das gerade zumindest zu der Zeit nicht so richtig von unten geklappt hat. Weil wenn wir an die deutschen Revolutionen denken, spätes 19. Jahrhundert, da wollte ja eigentlich all die Gebiete des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches dann sich ja zu einem deutschen Staat vereinigen. Und sie haben ja auch die Kaiserkrone angeboten, Aber der hat sie abgelehnt. Ich weiß gerade nicht, welcher Friedrich Wilhelm das war. Blenden wir hier gleich auch wieder ein. Der hat sie abgelehnt, weil, und das denkt man sich auch erstmal nicht, die Leute wollen, dass er ihr Kaiser wird. Und der will einfach nicht. Wie kann das sein? Und das war relativ einfach mit einem Zitat von ihm, glaube ich, abzukanzeln gewesen. Er hat nämlich gesagt, die Krone trägt den Ludergeruch der Revolution, hat er gesagt. Weil er sah sich immer als König von Gottes Gnaden und nicht als Kaiser von Volkes Gnaden. Er wollte kein Parlament. Er hätte dazu auch dann eine Konstitution absegnen müssen. Das wollte er auch nicht. Er war ein absolutistischer Monarch gewesen. Da hat er keine Lust und damit scheiterte dann auch ultimativ diese deutsche Revolution von unten. Sie kam halt später dann mit dem nächsten dann Kaiser von oben, ne, in Frankreich und so weiter. Aber das können wir vielleicht später nochmal.
Und ich denke, es ist wirklich ein Punkt. Also ich will mich damit nochmal eher befassen, dann bei Effi Frankfurt, weil du ja tatsächlich die Paulskirchen-Verfassung und so weiter, die Revolution, das war ja in Frankfurt. Und was ich gelesen habe, ist es also tatsächlich, man muss sich mal vorstellen, ein preußischer König setzt sich selber die Krone auf. Aber die Kaiserkrone will dann der Preußenkönig nicht von Bürgern haben. Ja? Es ist immer noch dieses Bestehen, Gott unmittelbar. Ja. Und leider auch Antisemitismus. Es war unter den Paulskirchen-Abgeordneten, war auch aus Frankfurt ein ganz tapferer jüdisch-deutscher Abgeordneter. Und dem soll er dann gesagt haben, er will keine Krone, für die er sich beschneiden lassen muss. Okay. Also ja, so nach dem Motto, es war aus seiner Sicht, es war von Bürgern und es war von Juden und damit war es für ihn inakzeptabel.
Ja, Pöbel halt.
Ne? Genau, das will ich mir aber noch näher anschauen bei Effi Frankfurt. Ich habe es nur sozusagen bei dieser, in dieser Geschichte dann quasi mal so wahrgenommen, dass ich gedacht, aha, weil eigentlich müsste man doch wirklich denken, da kommen Leute und sagen, hier, König, werde Kaiser von ganz Deutschland. Wie kommt man denn auf den Gedanken, sowas abzulehnen?
War das zumindest mein Gedanke auch gewesen.
Und dann machst du 22 Jahre später einen Riesenkrieg und zwingst die Staaten dann doch ins Kaisertum und das ist eben genau...
Ja, aber zu deinen Bedingungen.
Genau. Dann ist es eben nicht mehr eine Republik von unten, sondern jetzt ist es sozusagen ein Kaiserreich von oben. Und damit ist eigentlich auch sozusagen die Katastrophe dem Ganzen eingeschrieben. Jetzt hatten wir noch ganz kurz, ich sehe da, sind wir jetzt gar nicht dazu gekommen, die große Schlacht mit Frankreich, aber vielleicht einfach die Emser Depesche. Das ist vielleicht noch etwas, weißt du, das ist ja so aus meinem Bereich, aber du kennst dich so gut aus. Magst du den unseren Interessierten mal erklären, was es mit der Emser Depesche auf sich hat?
Versuchen wir mal. Also es war ja Frankreich Erbfeind weiterhin, ne? Was auch ein bisschen ironisch ist, weil die ganz Europa will immer Französisch sprechen und französische Kultur, aber irgendwie hassen sie alle Frankreich. Aber gut, das zur Seite. Das Problem ist, wir sind da schon mittlerweile in einer Zeit, in der internationale Diplomatie immer wichtiger und relevanter wird. Es sind nicht mehr mittelalterliche Reiche, die bei Bedarf mal Krieg führen können, sondern das sind jetzt diplomatisch sehr miteinander oder sehr eng miteinander verknüpfte diplomatische Gebilde einfach. Das Problem ist also, wenn wir der Aggressor sind, dann sind wir der Böse. Wenn wir also den Krieg erklären, dann sind wir die Bösen und riskieren, dass sich andere einmischen auf die andere Seite, weil wir die Balance gefährlich verletzen. Otto von Bismarck ist auch in meinen Augen vielleicht ein bisschen verkannte Person oder eine, die nicht so viel diskutiert wird. Ich glaube auch gar nicht so viel in der Schule, aber in meinen Augen einer der größten Staatsmänner der Geschichte, kurz gesagt. Er hatte auch seine Fehler und Schwächen, ganz klar. Gar keine Frage, aber er war ein diplomatisches Genie. Er kannte Europa, er kannte die Königshäuser, er wusste, wie alle ticken und wie es funktioniert. Wilhelm II. Hat Fehler gemacht, ihn rauszuschmeißen. Aber zur Depesche. Es ging darum, dass letzten Endes, wenn ich mich so richtig zusammenkriege, ein Interview geführt wurde. Nee, wie war das? Dass sie die Königskrone angeboten haben, und zwar dem Deutschen. Einem aus dem deutschen Haus, glaube ich, einem Hohenzoller.
Richtig, also genau, Spanien braucht einen Kaiser und geht auf einen Hohenzollern zu. Und ihr habt schon gehört, die Preußen waren fränkische Hohenzollern, also auch ein Hohenzollern-Zweig. Eigentlich ein ganz anderer, evangelisch, während hier ging es um einen katholischen Österreicher. Und trotzdem hat man in Frankreich geglaubt, jetzt wird man eingekreist von den deutsch-preußischen quasi Hohenzollern. Das war quasi die Situation, die der der damalige preußische Kaiser nicht verstanden hat, aber Bismarck hat sie verstanden.
Ja, er wollte ja nicht mal. Also es war für ihn eigentlich gar kein Thema. Er wollte die Krone gar nicht haben, aber das war Napoleon III. Gewesen, der dann aber explizit gefordert hat, dass er das wirklich als Statement schriftlich so raushaut, dass er sagt, dass er nicht nur darauf verzichtet, sondern auch künftige Ansprüche darauf verfallen lassen wird. Und das war ihm natürlich zu frech gewesen. Entsprechende Antwort gab es dann auch. Bismarck kam halt auf die Idee, und da kommen wir wieder so ein bisschen in diesen Shady-Bereich, zu sagen, naja, wenn wir das bisschen editieren, können wir das so aussehen lassen, als würden wir sozusagen beleidigen. Und so sah es dann am Ende auch aus. Frankreich hat sich beleidigt gefühlt, und wenn deine Ehre verletzt ist, dann verprügelst du in solchen Zeiten am liebsten deine Gegner, und das machst du am besten mit einer Kriegserklärung. Und damit stürzte Napoleon als Kriegserklärender ein unheimlich unvorbereitetes Frankreich, das nicht so gut funktioniert hat wie unter seinem ersten Napoleon sozusagen, in diesen Krieg gegen Preußen. Und Preußen hat es damit ja auch geschafft, als die vermeintlich Guten in diesem Konflikt, die anderen deutschen Länder mit zu engagieren in diesem Krieg. Man muss dazu sagen, zum Beispiel Bayern, die waren nie wirklich Preußenfreunde, die waren schon immer eigentlich mit Österreich irgendwie verbündet und sehr nah mit denen zumindest gewesen. Die sind da aber auch dann mehr oder weniger reingerutscht und alle anderen deutschen Länder. Das heißt, dieser Nationalgedanke ist bei allen dann natürlich mit hochgekocht. Man erinnerte sich auch noch an die Eroberungszüge von Napoleon I., der ja auch diesen Rheinbund dann gegründet hat, also einen französisch geneigten Pufferstaat, wenn man so will. Das wollten die alle nicht mehr. Also ist man zusammen mit den Preußen unter Führung Preußens im Grunde einmarschiert, letztlich dann auch in Paris, hat zwischendurch dann noch Napoleon III. Sogar fangen können, also geht kaum besser, und hat man gleich den Anlass genutzt, dann in Versailles direkt den Kaiser auszurufen, wobei auch hier der Preußenkönig eigentlich erstmal keine Lust hatte, aber Bismarck, so genial wie er ist, hat das ja wieder diplomatisch gelöst. Er war ja nicht der Kaiser von Deutschland, sondern er war der deutsche Kaiser, ne? Das ist nochmal ein riesiger Unterschied aus irgendeinem Grund, und so war dann quasi das man könnte sagen, Zweite Reich dann.
Genau, und der Großherzog von Baden rief einfach Kaiserliche Majestät, und damit hat man das schön umgangen. Ist er jetzt Kaiser von Deutschland oder Kaiser in Deutschland?
Ja, das macht es ja auch alles so interessant. Deswegen, ich sage, diese Geschichte ist so super spannend.
Also ich würde das also auch so sehen, aber vielleicht nochmal, um es auch für diejenigen, die jetzt sozusagen neuer in der preußischen Geschichte sind, nochmal so ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Also ich würde auch sagen, Bismarck war genial, übrigens ganz ähnlich wie später auch Adenauer, auch deswegen, weil er Medien verstanden hat. Mhm. Er hat einfach verstanden, wie Medien funktionieren. Das ist ja leider, das erlebe ich in der Politik, das wird viel zu selten reflektiert. Ja. Dass es ein Riesenunterschied ist, ob du zum Beispiel eine Republik hast, die auf mündlichen Traditionen, auf die Debatte oder auf Zeitungen beruht. Und das war ja genau der Übergang zur Zeitung. Napoleon III., den du erwähnt hast, war ein französischer Kaiser zwar, aber er war angewiesen auf die Zustimmung des Volkes. Er war ein Populist, würde man heute sagen, ja. Und es gab ja auch schon ein französisches Abgeordnetenhaus. Und natürlich wussten die Profidiplomaten, dass jetzt der Hohenzollern, der Österreicher, das war ein Sigmaringer, der Luitpold, dass der nichts mit den Preußen zu tun hat. Aber für die einfache Bevölkerung waren überall Hohenzollern. War sozusagen, das heißt, Bismarck hat verstanden, hier kann ich die Franzosen, und zwar nicht den Kaiser, sondern ich kann, und auch nicht die oberen Militärs und Diplomaten, sondern ich kann das Volk, ich kann die Leute sozusagen aufwiegeln. Und du hast die Szene dann geschildert, ja, der französische Diplomat geht in einer Kur auf den preußischen Kaiser zu und verlangt von ihm, dass er sich distanziert von dem Anspruch auf des quasi Sigmaringers, des Hohenzollern auf die spanische Krone. Der hatte schon abgesagt.
Ja.
Und der Kaiser hat natürlich sich abgewandt. Hat gesagt, also was soll denn das? Ja, was soll ich hier noch sozusagen mich demütigen? Ja. Ja, das war ihm einfach. Und Bismarck hat das erkannt und hat diesen Bericht, die Emser-Depesche, zusammengefasst, so dass es sowohl für die Franzosen wie auch für die Deutschen aussah, als ob da quasi jetzt ist Deutschland gegen Frankreich. Und ich fand es dann auch so schön, als ich das dann gelesen habe, also nicht schön im Sinne schön, sondern schön im Sinne von
interessant,
dass also auch der preußische Kaiser wohl völlig verblüfft war, dass die Leute dann Lieder gesungen haben auf seine, als er nach Berlin gefahren ist, die Züge wurden angehalten, Leute haben skandiert, die Wacht am Rhein, das hatte er noch nie gehört. Jetzt wurde er plötzlich auch von Nicht-Preußen praktisch als Kaiser gefeiert und quasi der Bismarck hat einfach den Nationalismus geschürt auf beiden Seiten. Die Historiker streiten, ob es auch sonst zum Krieg gekommen wäre. Aber ich denke schon, was er damit erreicht hat, war eben, er konnte damit direkt den Krieg gegen Frankreich führen, den Napoleon III. Gefangen nehmen, die quasi das beenden in Frankreich, die Monarchie, es ist ja dann danach eine Republik geworden.
Mal wieder,
erst nach einer Niederlage, nach der schlimmen Niederlage. Und vor allem verhindern, und das war seine große Angst, dass es zu einem Bündnis zwischen Frankreich und Österreich kommt. Weil die hätten Preußen noch stoppen können. Wenn sich die beiden zusammengetan hätten, hätten sie das Deutsche Reich noch stoppen können. Aber er hat quasi die Franzosen zum Losschlagen gebracht. Du hast gesagt, sie wären einmarschiert. Das stimmt nicht ganz. Die Franzosen sind völlig planlos und völlig überfordert im heutigen Saarland sozusagen aufmarschiert, weil sie einfach wütend waren. Aber es gab keinen Plan, es gab keine Heer. Und dann kamen die Preußen mit Eisenbahn, Infanterie und mit Unmengen junger Leute. Das muss man auch sagen. Frankreich war damals schon die Geburtenrate wahnsinnig niedrig. Das hat man in Frankreich dann auch als Erklärung genommen, hat gesagt, wir haben viel zu wenig Kinder und hat ein Jahrhundert lang einen Konsens geschafft zwischen konservativen und progressiven Französinnen und Franzosen über eine moderne Familienpolitik. Das geht darauf zurück, dass damals die Franzosen gesagt haben, wir brauchen wieder mehr Kinder, sonst besiegen uns die Deutschen jedes Mal. Also auch da wieder, weißt du, dieses Verrückte, dass offensichtlich Nationen immer wieder erst dann ins Grübeln kommen, wenn sie so richtig an die Wand gefahren sind und davor steigern sie sich in einen Rausch denken, die ganze Geschichte hat nur auf sie gewartet.
Ja, ich meine, der Letzte, der noch so ein bisschen von den deutschen Kaisern dann einigermaßen besonnen gehandelt hatte, war wahrscheinlich noch der Vater von Wilhelm II., also dem letzten Kaiser und König, weil der hat... Also der wurde von vielen so ein bisschen als zurückhaltend und ruhig wahrgenommen, aber ich glaube, da steckt das System dahinter, denn er, im Gegensatz zu seinem Sohnemann, hat erkannt, dass Bismarck Ahnung hat. Mhm. Und er hatte auch noch das Schweineglück gehabt, dass Bismarck überzeugter Monarchist war und ist, also richtig konservativ und davon überzeugt, dass ein Land einen König braucht, weniger eine Königin, aber trotzdem immerhin, dass er quasi auf seiner Seite stand. Das heißt, er hatte keine Machtambitionen in diesem Sinne. Er wollte wirklich Land und in dem Sinne Volk auch dienen. Er war auch letztlich derjenige, der ja auch sozusagen der SPD nachgegeben hat und in dem Sinne, älteste Partei Deutschlands, so Sachen wie Krankenversicherung, Rente und so weiter, Unfallversicherung eingeführt, so total sozialistische Dinge, ja, so sehr kommunistisches.
Ja, Trump, hör mal nicht hin, du.
Ja, besser
ja,
nicht,
genau,
das ist alles Kommunisten.
Alles Kommunisten, die Preußen.
die Preußen. Die Preußischen. Ja, also der hat halt die Zeichen seiner Zeit immer wieder erkennen können. Er wusste, wie das Konzert von Europa funktioniert hat. Darum sage ich, er ist ein großer Staatsmann gewesen. Wilhelm Nummer 2 hat halt den ganz großen Fehler gemacht, dass er halt so einen riesigen Dickkopf und Hitzkopf eigentlich am Ende war und dem im Grunde alles komplett egal war. Auch die Art, wie er meistens gesprochen hat, du hattest Medien erwähnt gerade, ja, wie er gegenüber den Briten sich geäußert hat, in seinem natürlich super fließenden Englisch. Victoria war ja seine Großmutter, also das ganz Europa war ja miteinander verwandt, die Königshäuser. Dass er überhaupt kein diplomatisches Geschick hatte und natürlich auch die Nerven besaß in diesen Wettkampf um den Bau von Kriegsschiffen dann mit Großbritannien einzugehen. Bis dahin hatte Bismarck immer versucht, die Briten auf ihre Seite zu holen. Die standen einer Freundschaft wirklich verdammt nah, also sehr kurz vor Allianzen, bis halt Wilhelm Nummer 2 die ganze Sache ein bisschen ins Abseits.
Wobei, hilf mir da nochmal kurz, ich habe das so in Erinnerung, wir hatten also Wilhelm den Ersten, den Kaiser, und der hat ja dann mit Bismarck unglaublich lang regiert, das war ein konservativer Knochen, aber der Bismarck hat ihn sozusagen ein bisschen, der hat dieses Spiel einfach beherrscht.
Ja.
Und dann war aber doch, wenn ich mich richtig erinnere, doch der Friedrich, der 99-Tage-Kaiser.
Genau, der Kehlkopfkrebs
nach 99
Tagen.
Genau, und der war ja sehr liberal und britenfreundlich. Ja, also da denke ich mir, da sieht man manchmal, wenn der noch ein paar Jahre hätte regieren können, die ganze Geschichte hätte anders verlaufen können. Das zeigt für mich auch, dass Geschichte nicht determiniert ist, sondern dann hast du ja dieses Drei-Kaiser-Jahr. Und dann kommt ja erst der Wilhelm II., der dann das Reich auch beendet. Ja, der ist ja dann eigentlich der, den wir heute kennen mit Hunnenrede und der führt ja dann Deutschland in den Ersten Weltkrieg und in den Abgrund. Das heißt sozusagen, der oder? Dieses Drei-Kaiser-Jahr, erklär vielleicht nochmal, war nicht der Friedrich, war das nicht der Vater von Wilhelm II.? Dann wäre der Wilhelm I. der Großvater.
Genau, das müsste so gewesen sein. Friedrich Nummer 3 war das, glaube ich, gewesen. Der davor, genau. Und das war der, genau, der hatte 99 Tage dann regiert, Kehlkopfkrebs. Und der war derjenige gewesen, der tatsächlich so liberal und offen gewesen ist, der ja auch Richtung britische Freundschaft aktiv gegangen ist, was Bismarck sehr, sehr begrüßt hat, weil der wäre ein natürlicher Verbündeter gewesen auf der Seite. Weil England, die haben sich ja relativ wenig für den Kontinent interessiert, hört man zum ersten Mal, und haben sich mehr um ihre Kolonien dann später dann auch eher gesorgt. Ich meine, hatten sie ja schon Großraum. Und Deutschland war weniger um Kolonien eigentlich interessiert. Die hatten ja schon ihr paar Flecken, die wussten, mehr geht's nicht. Das heißt, die Interessen waren eigentlich recht ideal gewesen. Ja, aber trotzdem, Wilhelm II. Hatte so ein bisschen die Nerven gehabt, dann zu sagen, nein, wir sind Deutschland, wir ziehen das durch. Bismarck war immerhin so weit gewesen, dass er ja im letzten Krieg gegen Österreich sehr, sehr milde gegen Österreich verfahren ist, weil er wusste, die Ösis, das sind so ziemlich gute, können sehr gute Freunde für uns sein. Ja? Interessen, Nationalitäten und so weiter.
Das
so
war 1866, ja, das waren die berühmten Vorderladergewehre. Und er hat eben nicht dann versucht, Österreich zu vernichten, sondern rauszuschieben nur eigentlich.
Das hätte er machen können. Also die waren sehr, sehr milde in ihren Forderungen am Ende, in was Reparationen und so weiter anging. Weil sie wussten, die brauchen die zum Beispiel als langfristig Alliierte. Er war es auch gewesen, der zum Beispiel diesen Kaiserbund erfunden hatte, also Deutschland, Russland und Österreich, später Österreich-Ungarn dann so, wären alles geniale Ideen gewesen, aber wenn du halt eine Person an der Spitze hast, damit kommen wir auch wieder so ein bisschen in die Moderne, glaube ich, die vielleicht mehr Macht als Kompetenz hat, sage ich mal so ein bisschen diplomatischer, dann riskierst du eben dieses ganze empfindliche Kartenhäuschen, was so Männer wie Bismarck zum Beispiel aufgebaut haben, komplett zu versinken, und so ist es am Ende ja passiert.
Und da sind wir dann tatsächlich in der Gegenwart, dass also offensichtlich in der deutschen Geschichte die Position des Kanzlers oder im Glücksfall auch mal der Kanzlerin sehr, sehr wichtig gewesen sind, weil es tatsächlich um das Spiel mit vielen Bällen geht. Ja? Und sozusagen und man kann das oder man kann das nicht. Und ich würde auch sagen, in der Bundesrepublik, in Adenauer hat es zumindest am Anfang noch gekonnt. Und dann würde ich sagen, bis Angela Merkel.
Großer Fan haben wir heute.
Genau, und seitdem müssen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Also ich gucke auf die Geschichte mit Sorgen, weil man eigentlich, also weißt du, das für mich ist Geschichte so etwas, wo man wahnsinnig viel draus lernen kann, dass man zum Beispiel Fehler der Vergangenheit einfach nicht wiederholt, wenn man bereit dazu ist. Also Geschichte ist spannend. Ich habe unheimlich viel in diesen Wochen, wo ich nichts anderes getan habe, als mit dem Hund unterwegs zu sein und preußische Geschichte sozusagen zu lesen, neu zu ordnen, neu zu verstehen. Das war unglaublich intensiv, ging ja dann auch bis in die Weimarer Republik. Aber mir ist schon auch klar geworden, dass das heute nur noch wenige interessiert. Ich dachte, da können wir jetzt mal in einer Podcast-Folge schauen, ob es noch andere trifft. Jetzt haben wir aber so viele Friedrichs und Wilhelms und Friedrich Wilhelms. Lass uns doch in der nächsten Folge, du hattest die Idee, dass wir endlich auch mal wieder über eine starke Frau sprechen.
Genau, das wäre die Wangari Maathai, so rum. Muss immer gucken mit der Betonung, weil manche machen das mit dem TH drin, manche machen es nur mit dem T. Ich weiß bis heute nicht ganz genau, aber Wangari oder Wangari ist wohl immerhin schon mal weit richtig, wie es mit dem Maathai aussieht.
Unsicher. Finden wir raus.
Finden wir auf jeden Fall noch heraus. Aber eine großartige Frau, die heute aus irgendeinem Grund irgendwie nur die wenigsten kennen. Ich muss zugeben, ich bin selbst in meiner Arbeit damals fast zufällig über sie gestolpert, weil mein Forschungsgebiet ist ja gerade so das Nachhaltigkeitsmanagement, und da hat man vielleicht noch die größten Chancen, über sie zu stolpern. Die erste Frau aus Afrika, also wirklich aus Afrika, die auch in Afrika lebt, Kenia, um genau zu sein, die nicht nur einen Doktortitel hat, sondern auch die den Friedensnobelpreis bekommen hat für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen. Sie hat auch lokale Vereine gegründet. Sie hat dafür gesorgt, dass, also eines Tages hat sie gesehen, hey, Wasserstand in Kenia, der ist viel zu niedrig, wir müssen was dagegen tun. Statt einfach nur rumzuheulen bei dem Ganzen, hat sie regelrecht mit angepackt. Sie ist hausieren gegangen von Haus zu Haus, hat den Frauen die Aufgabe, mehr oder weniger den Befehl gegeben, im Wald Samen zu sammeln und an Stellen XY zu pflanzen. Sie war auch später Teil des Ministeriums, eines Ministeriums in Kenia selbst. Also sehr erfolgreiche Frau, vor allem für ihre Zeit und für diesen Ort. Das war auch in den 70ern, wenn ich mich nicht irre. Also super spannende Sache, können wir noch viel mehr dazu erzählen. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns da ein paar Gedanken zu austauschen.
Da freue ich mich riesig drauf. Und da seht ihr auch, wie das hier so bei uns funktioniert. Ich hatte ja das letzte Mal die Antoinette Brown Blackwell, ja, auf die ich gestoßen bin bei einer Darwin-Biografie. Und so kamen wir darüber, dass wir auch, wenn wir in die Geschichte gucken, auch immer wieder auch auf Beiträge von Frauen schauen wollen. Jetzt in der Wirtschaftswissenschaft, Nachhaltigkeit, finde ich total spannend. Ich freue mich auf die Folge. Ich werde mich selber auch noch ein bisschen einlesen, aber ich werde auch einfach viel hören, wie sie dich begeistert hat. Dann wird also auch die nächste Folge wieder so laufen, dass ich dann wieder sage, hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.